Shortlist. Namen, die Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1.
Willkommen zu der Sendung. Heute reden wir über die Namen. Gianluigi Donnarumma. Wenn jemand der Schweizer Nazi im Achtelfinale gegen Italien einen Strich durch die Rechnung machen kann, der überragende Goalie von den Italiener. Julian Assange. Plötzlich geht alles schnell. Der WikiLeaks-Gründer ist dank einem Deal mit den USA auf freiem Fuß. Und Alain Berset, der Altbundesrat, ist neuer Generalsekretär vom Europarat in Straßburg. Und darf eine wunderschöne Villa beziehen. 20 Minuten hat ein paar Bilder veröffentlicht. Sieht nicht ganz so schlecht aus. Und ich könnte mir schon vorstellen, das ist so ein bisschen nach dem Geschmack vom Machtmensch Berset.
Also, ist eine Bravourleistung, zurücktreten aus dem Bundesrat. Also, der letzte Arbeitstag hatte etwa vor einem halben Jahr, nicht einmal vor einem halben Jahr. Und jetzt nochmal eine Karriereleiter. Nur, mit dem hat man nicht gerechnet. Man hat ja immer gesagt, der Berset hat größere Ambitionen. Aber dass es so schnell geht, mit dem hätte wirklich niemand können rechnen.
300'000 Franken gibt es im Jahr, ist nicht wahnsinnig, ist nicht alle Welt, ein Privatchauffeur und eben das Domizil dort in dieser wunderbaren Villa im Zentrum von Straßburg. Die französische Luftwaffe ist hoffentlich schon informiert, dass der Berset ab und zu vielleicht mit dem Flieger dort runterkommt, aber am Ende des Tages ist es einfach ein Prestigeamt, wahrscheinlich ohne wahnsinnig grosse Auswirkungen.
Bin ich mal sicher, wir haben das Klimaurteil gehabt, das in der Schweiz grosse Diskussionen gehabt. Ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr als ein Prestigejob. Ich meine, die Schweiz kommt jetzt auf eine andere Bühne hoch. Es ist ja noch interessant, dass ein neutrales Land, das Land, das sich immer ein bisschen gegen die EU stemmt und hebt, wo plötzlich so einen Prestigeposten hat. Von dem her ist das sicher eine Bravourleistung. Was ich eben noch interessant gefunden habe, wer hat sich eigentlich für den Berset eingesetzt, oder? Auf der einen Seite der Cassis mit dem Außenministerium, der ja den Wahlkampf unterstützt hat, auch monetär. Und dann vor allem der Freddy Heert, SVP, also eigentlich der Urfind vom Berset, sind plötzlich für den Berset gewesen. Und das zeigt ja gleich, dass er nach dem Austreten, nach dem Ausscheiden vom Bundesrat parteienübergreifend eine gewisse Resonanz hat.
Ich glaube, es ist gar nicht anders gegangen für die, die da wahlberechtigt sind, als den Berset zu wählen, wenn man das Konkurrenzumfeld anschaut. Also es wäre fast ein bisschen Farce gewesen gegenüber der Schweiz, wenn man jetzt jemand anders hätte gewählt als der Alain Berset. Also dann wäre das wirklich, könnte man das als Angriff auf die Schweiz taxieren.
Gut, aber die Linken haben ja eigentlich einen anderen Favorit gehabt ursprünglich und er hat sich dann mit dem Macron zusammengesetzt und so. Man muss ja Wahl irgendwie auch gewinnen. Ich meine, es sind drei Kandidaten.
Ja, klar,
gewesen.
Ja,
am Schluss ist er natürlich als Sieger durchgelaufen. Die Schweiz hat vielleicht sogar noch das Handicap gehabt, dass man sagt, die machen nie so richtig mit. Also von dem her finde ich das jetzt eine Bravourleistung. Und ich glaube, es ist für die Schweiz auch gut. Und wenn man jetzt einfach die Karriere von Berset anschaut, ist eigentlich alles für ihn aufgegangen. Wie man dann gesagt hat, warum tritt er jetzt plötzlich zurück? Ist wegen dem Ringier-Skandal, den es ja auch noch gegeben hat, den man ein bisschen vergessen hat. Und plötzlich ist er entflohen, mit dem Flieger oder ohne Flieger, nach Straßburg. Und von dem her ist das sicher ein guter Coup. Wann er dann bewirken kann in diesem Amt, das ist eine andere Frage. Ich meine, die Erwartungen von der Schweiz sind höchstwahrscheinlich relativ gross. Sonst hätte man nicht so unterstützt, aber über dort etwas bewirken kann, das wird sich zeigen.
Also werden wir sehen, 5 Jahre ist er gewählt. Was bringt es der Schweiz?
Ja, also sicher Prestige. Es zeigt ja gleich, dass die Schweiz ein besseres Renommee hat im Ausland, als die Schweizer manchmal denken. Und von dem her ist es auch ein gewisser Stolz. Ich meine, jeder Altbundesrat überlegt sich, weisst du, der nächste Karriereschritt. Oder eben Kurt Furgler, der 100-jährig wird, hat in der NZZ.
Kufu.
Der Kufu, ein schönes Porträt gehabt. Der hat es ja nie geschafft. Der ist aus dem Bundesrat raus und dann plötzlich in der Versenkung verschwunden. Und die zwei Einzigen waren eigentlich der Tölf Ogi und der Joseph Theis und jetzt noch der Berset. Also von dem her ist ja das Ende einer Bundesratskarriere nicht zwingend, dass man den nächsten politischen Schritt
aber
macht.
Aber das macht einem ja ein bisschen Gedanken, sowieso UNO oder auch Europa, all die Gremien. Wir haben nicht das Gefühl, dass die noch irgendwie eine gewisse Macht haben. Also gerade die UNO dort, der Dölf Ogi, ich meine, das war ja so ein bisschen ein Fun-Amt, das er da hat dürfen übernehmen, ohne jetzt einen Wahnsinn. Eben, es ist so ein bisschen, man gibt denen etwas und die können wahnsinnig stolz sein und es ist Prestige, aber nicht etwas, wo man wahnsinnig Wirkung hat. Und ich glaube sowieso, Die internationalen Gremien, die sind stark unter Druck, weil die Länder machen, was sie wollen. Und es ist ihnen eigentlich gleich, was die sagen.
Ja gut, aber die UNO hat ja gleich noch ein Vetorecht oder so. Ich meine, Theis war ja dort der Chef vom UNO-Parlament. Also das war ja schon eine rechte Auszeichnung. Ja klar, das ist immer bei diesen Organisationen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es hat ja einen Grund, dass es die Organisationen gibt. Und es hat ja auch einen Grund...
Ja, dass es hätte mal einen Grund gegeben, dass es die gäbe. Aber mittlerweile sind sie eine Farce. Niemand hält sich mehr an irgendwelche Regeln, die da aufgerufen
also, ist ja gleich noch Symbolpolitik. Ich bin da nicht so. Aber es ist ja gleich noch besser. Man sitzt ja mal zusammen und diskutiert etwas.
Absolut. Aber es machen eigentlich alle, was sie wollen.
Ja. Bin jetzt immer, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist doch das ein toller Erfolg für den Bersee. Und der Europarat hat ja einen Grund, dass der immer noch gibt. Und ich sage immer noch, europaskeptischen Parteien wie die SVP oder auch der Freddy Heer, dass sich die plötzlich so engagieren für den Bersee, hat ja auch einen Grund. Und da sehen Sie vielleicht wirklich eine kleine Bedeutung dahinter.
Gehen wir zum Julian Assange. Australier, WikiLeaks-Gründer, ist zu wie viel? 170 Jahre?
Verurteilt,
ist jahrelang irgendwelche Botschaften und also eine ganz üble Geschichte eigentlich und jetzt plötzlich mit einem Deal auf freiem Fuß.
Ja, ich habe mir immer überlegt, wie kann der die 10'000 Schritte machen im Tag? Also wenn du in einer Botschaft eingesperrt bist, ist noch schwierig. Ja, also ist noch eine interessante Geschichte. Er ist irgendwie fast ein bisschen zu einer Symbolfigur, zu einem Robin Hood vom Internetzeitalter geworden. Also von links bis rechts. Alle haben ja riesen Sympathie für den. Niemand weiß so richtig, was er gemacht hat.
Genau.
Ja, das ist das Phänomen, oder? Jetzt hat er aber einen Deal gemacht mit der amerikanischen Regierung. Das ist noch spannend. Er hat irgendein Schuldeingeständnis gemacht.
Genau, auf irgendeinem Aussenposten von der Amerikaner.
Ja, wo niemand gewusst hat, dass die dort noch eine Insel haben. Irgendein Moment von der Welt. Also von dem her ist irgendein obskurer Fall. Ja.
Also ist ja sicher mal gut. Ich meine, es ist ja beklemmend, wenn jemand sich nicht frei bewegen kann und so. Und jetzt ist das mal wenigstens gegangen. Aber ich finde es dann gleich ein bisschen eigenartig und das Vertrauen in die amerikanische Justiz ist ja irgendwie nicht gestärkt durch so solche Sachen. Zuerst 170 Jahre und dann plötzlich auf freiem Fuß.
Ja, gut, also ich möchte jetzt Amerika nie vorgreifen.
Never, ever. Ja, das habe ich gedacht. Oder? Ich kann nicht beurteilen, was ist zu Recht und was ist zu Unrecht, aber es zeigt einfach, es ist ein Käpsel. Es ist ein Summenpistöllchen, es ist ein bisschen wilder Westen. Es macht wirklich jeder, der den besten Anwalt hat. Und je nachdem, welcher Richter das wo steht, passiert etwas. Also nach diesem Fall, genau das habe ich auch gedacht. Never in die Mülle kommen von der amerikanischen Justiz.
Ja, und da hat er aber gerade gedacht. Oder? Also er wird ja happy sein. Darum, er hat ja gleich noch eine grosse Konzession gemacht, indem er gesagt hat, ich bin schuldig. Oder? Er hat sich irgendwie schuldig erklärt. Aber er hat sich natürlich die Freiheit gekauft mit dem. Und ich begreife ihn irgendwie noch. Ich meine, du hast ein gewisses Leben und hast eine gewisse Lebenszeit. Du willst ja nicht einfach irgendwie als Märtyrer da in einer Botschaft verkommen oder am Schluss kommst du halt gleich noch in den Knast. Und von dem her ist das völlig okay. Aber was mich fasziniert hat, dass sich wirklich Leute Wahnsinn können engagieren für ihn. Also, ich sehe, ein bisschen auf den sozialen Medien.
Er hat natürlich Charisma.
Ja,
Er hat natürlich das Guru-Hafte.
Und löst bei den Leuten irgendeinen Reflex auf, dass man dann irgendwie sagt, wir müssen uns für den engagieren, oder? Obwohl man den gar nicht gesehen hat.
Ja, und Fakt ist ja schon, er hat eigentlich ohne Not schon wahnsinnig viele Leute in Lebensgefahr gebracht mit dem Veröffentlichen von Dokumenten. Er hätte ja können Dokumente veröffentlichen und Sachen, wo lebensgefährlich werden für Leute, hätte man können rausstreichen oder oder was auch immer.
Auf die andere Seite.
Sehen natürlich ihn immer so ein bisschen als Opfer und als Held, ohne zu wissen, ja, ist denn das wirklich so? Ist er denn wirklich so das Opfer?
Gut, auf der anderen Seite kann man sagen, er hat ja dann irgendwie auch Kriegsverbrechen irgendwie signalisiert und gesagt, hey, passieren Sachen und Ungerechtigkeiten.
Also, was natürlich positiv ist.
Wie gesagt, ich finde eine höchst interessante Figur, weil er einfach nicht fassbar war. Ich habe dann auch jetzt im Hinblick auf die Sendung ein bisschen reingelesen. Und ich einfach gemerkt habe, die unheimliche Emotionalität, die das Assange auslöst, ohne dass irgendwie jemand näher gekommen ist zu dem allen, das ist ja spannend. Also ich mag mich auch erinnern, es hat ja, glaube ich, vor 10, 15 Jahren einen Fall gegeben, wo irgendwie ein Basler Newsportal plötzlich behauptet hat, sie hätten am Bahnhof Geheimakten gefunden vom Assange und ein riesen Aufschrei gewesen. Niemand hat gewusst, ob das jetzt gestimmt hat oder nicht gestimmt hat. Also er ist schon immer eine Figur gewesen, wo sag mal, in dieser heutigen Welt, wo alles transparent ist, wo man alles kennt und alles weiß, wo die Leute fasziniert hat und irgendetwas bewegt hat.
Sind wir gespannt, wie es so weitergeht. So erste Interviews hätte er ja nicht wollen geben. Jetzt erst sich mal zurückziehen. Vielleicht gibt es ja da noch irgendwie eine Aufarbeitung von dem ganzen Fall. Und bis es soweit ist, gehen wir zum Gianluigi Donnarumma. Das ist der Goalie von den Italiener. Und die Italiener sind ja am Samstagabend um 6 Uhr der Achtelfinalgegner von unserer Schweizer Nazi. Und noch nie habe ich so ein gutes Gefühl gehabt. Möchtest du dich noch erinnern, früher, wenn man gegen die Italiener gespielt hat, war die Frage nicht, gewinnen wir oder gewinnen wir nicht, oder verlieren wir, sondern wie hoch verlieren wir, oder? Und jetzt, wobei es hat auch schon ein Spiel gegeben, Kolumne von Roger Schawinski, der sich natürlich an die Meisterschaften mag erinnern oder an die Turniere mag erinnern, bis weit zurück. Er hat gesagt, es hat auch schon Momente gegeben, wo die Schweiz klar gewonnen hat.
Ja, und es hat ein Spiel gegeben, 1982 Italien Weltmeister geworden gegen BRD. Und das erste Spiel, das die Italiener gespielt haben, nach der WM, ist gegen die Schweiz gewesen. Da glaubt die Schweiz 1-0 gewonnen. Also es hat schon gegeben, oder? Und wenn wir jetzt zurückschauen, heute, Donnerstag machen wir die Sendung, ich glaube, vor 3 Jahren war der historische Sieg gegen Frankreich. Also das ist schon noch in den Genen der Schweiz. Aber du hast den Goalie erwähnt. Ich meine, man darf den schon nicht ganz unterschätzen.
Der ist Weltklasse.
Der ist Weltklasse. Und er ist Europameister. Also er ist mit der mit dem italienischen Team vor 3 Jahren Europameister geworden, hat also die Turniererfahrung, er weiss, was das heisst, bis man dort hinkommt. Und das ist natürlich schon auch einfach von der Einstellung her oder von der Kopflastigkeit her ein riesen Vorteil.
Und das ist natürlich riesengroß, glaube ich, 1,97 oder irgendwie so, also weit über 1,90 auf Anfang, währenddem, dass unser Jan Sommer doch eher als kleiner Goalie gilt, also dort schon mal körperlicher Vorteil. Aber es ist ja schon noch interessant, dass wir Schweizer plötzlich ein gewisses Selbstverständnis haben. Weißt du, auch so innerlich, nicht nur vom Kopf her, sondern man hat so ein das Gefühl, die Italiener, das ist zwar ein grosser Name in der Fußballgeschichte, ein euphorisches Volk, das lebt für den Fußball, aber am Ende des Tages sind wir auf Augenhöhe. Also es liegt der Sieg locker drin.
Ja, locker. Aber
es liegt der Sieg drin. Also, das ist doch schon ein anderes Verständnis, als wir auch schon hatten.
Nein, aber es war schon spannend, auch am Sonntagabend, bei der Matsch im Restaurant in Zürich. Ich meine, der Chaka ist natürlich, der strahlt das irgendwie aus. Und die Jakin, und die kommen jetzt wieder gut aus miteinander oder sind sehr eng zueinander. Das färbt sich auf die ganze Mannschaft ab. Das ist natürlich schon grossartig. Und ich meine, gegen Deutschland, vielleicht ist es am Schluss schon noch richtig rausgekommen, dass man dann nicht Gruppenerster geworden ist. Man ist dann schon nicht ganz übermütig geworden. Und von dem her könnte das natürlich absolut ein super Spiel werden. Ich meine, die meisten von dieser Schweizer Mannschaft sind ja irgendwo im Ausland. Ja, klar. Es hat einen italienischen Meister, einen englischen Meister und einen deutschen Meister in der Mannschaft. Da muss er sehr springen, oder? Und die Jakin hat sich ja irgendwie auch wieder neu erfunden. Ich meine, es ist einfach grandios, wie der jetzt mit einem Schweizer spielt.
Ja, aber eben, da bin ich, das haben wir immer noch Diskussionen, dass sie alle irgendwie jetzt so Jakin-Fans.
Ja, aber vorhin sind sie es ja nicht gesehen, oder?
Welchen Einfluss hat er wirklich? Ich habe manchmal so ein das Gefühl, wenn ich die Mannschaft anschaue, wenn die motiviert sind gegen einen starken, übermächtigen, scheinbar übermächtigen Gegner wie jetzt Deutschland zum Beispiel, dann sind sie hoch motiviert. Oder beim Auftaktspiel gegen Ungarn von dieser EM, sie sind hoch motiviert gewesen. Und dann spielen sie ja gut. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft reguliert sich selber um den Schaka herum, wo dort als Dirigent, als Maestro quasi die Fäden in der Hand hat. Ich habe nicht das Gefühl, ganz ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass der Murat Yakin einen grossen Einfluss hat. Ich sehe auch keine Handschrift von einem Trainer.
Das ist noch schwierig zu sagen, aber ich meine, er hat ja im zweiten Spiel gleich den Shaqiri gebracht, oder, wo dann das Goal geschossen hat. Also das Händchen muss er dann haben mit der Personalauswahl. Und ich glaube, gegen die Ungarn hat er eine Umstellung gemacht.
Ja, vielleicht tun ihm total unrecht.
Ja, er hat sich auch verzockt. Man mag sich erinnern, WM gegen Portugal, ja. 1-6 verloren, die Schweizer. Wo auch eine ähnliche Euphorie war vor 2 Jahren, wo wir alle gesagt haben, ja, jetzt wird man dann mal Weltmeister. Also dort hat er sich verzockt. Also von dem her hat der Trainer, glaube ich, schon noch einen gewissen Einfluss, welche Spieler das bringt und wie das irgendwie positioniert. Aber bei der Goalie-Frage, ich meine, er ist ja jetzt immer auf den Sommer festgelegt. Wenn jetzt der Sommer würde patzen, was man ja echt nicht hofft, dann würde man plötzlich sagen, ja, wieso hast du denn die Brauch von Dortmund?
Ein kleiner Vorgeschmack hat es ja gegeben. Ja, Deutschland natürlich. Hat Gott sei Dank nicht erzählt.
Ich meine, das finde ich jetzt auch noch bei den Deutschen mutig, oder? Vom Nagelsmann, wo sie alle auf den Neuer setzen. Wenn jetzt ein Neuer patzt im nächsten Spiel, ja, dann fängt natürlich die Diskussion an.
Das ist ja immer so im Fußball.
Ja, natürlich. Aber da ist natürlich der Goalie, der Trainer, der das entscheidet, oder? Und darum glaube ich, der Trainer ist schon wichtiger, als man allgemein denkt. Weil der gibt ja, man sieht ja beim Club.
Ich glaube schon, dass der Trainer unglaublich wichtig
Österreich
ist. Ich glaube nur nicht, dass er das entscheidende Rad ist in dem ganzen Gebilde Schweizer Nazi.
Nein, das glaube ich nicht. Aber jetzt gerade Österreich ist sicher die Hälfte vom Erfolg ist der Trainer, ja, oder? Wo aus einer mittelprächtigen Mannschaft jetzt plötzlich ein Keimfavorit macht. Oder? Also von dem her, man wird es nie ganz können lösen, aber es hat schon einen Grund, warum das ein Trainer dort steht, wo er ist.
Also super, wir hoffen auf einen Sieg. Selbstverständlich, ich habe das Gefühl, es ist so ein kleines Fenster. Jetzt wäre alles möglich mit dieser Nazi.
Ja, man sollte es nützen. Ich meine, man kann sich erinnern, die Europameisterschaft haben wir gegen Spanien verloren, nach dem fulminanten Triumph gegen Frankreich. ja, man ist dann irgendwie enttäuscht gewesen und hat gedacht, ja, oder Argentinien ist doch auch gewesen, Fußball-WM 2014, wo man dann plötzlich, ja, es ist jetzt einfach ganz knapp und wieder nicht gelungen. Wäre einfach schön, wenn man irgendwie die Schwelle, die chinesische Mauer mal überspringt.
Also 1-1 nach 90 Minuten, ja. 1-1 nach Verlängerung und dann Penalty.
Und dann ist natürlich Goalie gegen Goalie.
Das Weiterkommen von der Schweizer Nazi.
Ja,
das
wäre super.
So, danke vielmals, wir werden es sehen und wünschen gute Zeit. Bis nächste Woche.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf radio1.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.